Deutschlandradio Kultur. Kakadu. Infotag.
So einen Föhn hätte ich auch gerne, aber hier ist alles irgendwie grau und herbstlich. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Kakadu-Woche. Heute gibt es einmal. Dann einmal. Und dann einmal. Ja, ihr habt's kapiert, oder? Wir besuchen eine Hundeschule, wir schlichten Streits und wir gehen auf die Galopprennbahn. Ihr merkt schon, richtig was los im Kakadu heute. Ich bin Paulus und das hier ist Pharrell Williams mit Freedom. Es ist total komisch. Wenn ein großer Hund auf mich zugerannt kommt, habe ich eigentlich nie Angst. Bei einem kleinen Hund bin ich da schon viel, viel vorsichtiger. Mit großen Hunden habe ich nämlich noch nie schlechte Erfahrungen gemacht, mit so kleinen Kläffern allerdings schon. So einen von diesen kleinen, wuscheligen Oma-Hunden, kennt ihr vielleicht, hatte ich schon mal so an meinem Hosenbein hängen. Der hat sich knurrend daran festgebissen und wollte einfach nicht mehr loslassen. Einfach so auf mich zugelaufen und gebissen. Und dann sah der gar nicht mehr so süß aus. Und das war dann nicht das einzige Mal, dass mir sowas Ähnliches passiert ist. Und ich glaube ja nicht, dass kleine Hunde irgendwie böser sind oder so. Ich glaube, das liegt an den Herrchen. Denn mit großen Hunden gehen Menschen viel eher in die Hundeschule, weil die halt gefährlicher aussehen. Und klar, wenn so ein großer Hund zubeißt, dann ist es auch gefährlicher. Aber ich glaube, jeder Hund sollte die Hundeschule besuchen. So wie Mimi. Sie ist der Hund von Beatrice, 9 Jahre alt, ein ehemaliger Straßenhund aus Bosnien, als Welpe zur Familie von Beatrice gekommen. Da war am Anfang alles noch gut und dann veränderte sich plötzlich Mimis Verhalten.
Also wir haben seit 6 Monaten einen Hund und der hat jetzt ja angefangen zu bellen und Kinder auf der Straße anzuknurren. Und wir haben ein ziemliches Problem.
Mit Mimi ist das Zusammenleben nun gar nicht mehr einfach. Nachts weckt sie mit ihrem Gebell die Familie und Hausnachbarn auf. Plötzlich knurrt und faucht sie. Sie bricht in Panik aus, wenn sie einen Ball sieht. Stefanie König hat eine Hundeschule und sie ist spezialisiert auf Problemhunde. Heute besucht sie Mimi zu Hause.
Sie hat halt ein kleines Territorialproblem. Das bedeutet für euch, dass wir jetzt erstmal klar machen müssen, was gehört mir und was gehört dir. Wir müssen jetzt praktisch die Ressourcenverteilung wieder regeln, okay? Und das machen wir wie folgt. Wir nehmen der Mimi erstmal alles weg.
Das klingt jetzt schlimmer, als es ist. Stefanie König arbeitet aber sehr sanft mit Problemhunden, ohne Geschrei und Gewalt. Mimi soll durch Irrtum und Versuch verstehen lernen, wie man sich verhält.
Genau, also sie ist jetzt sehr hibbelig, sie weiß jetzt gerade nicht, was ich von ihr will, weil ich mich jetzt auch gerade nicht auf sie konzentriere, sondern auf euch beide, um euch das zu erklären. Und jetzt zeigen wir euch mal, wie wir das machen, dass sich die Mimi wieder beruhigt. Ja, weil ich habe hier nämlich Leckerlis in der Hand, wo sie der Meinung ist, das sind ihre und die möchte sie haben. Aber es gibt hier nur was, wenn ich dann auch ein positives Verhalten, also beziehungsweise ein Verhalten bekomme, das, was ich gerne hätte, beziehungsweise was ihr gerne hättet. Also wir möchten jetzt von der Mimi, ja, dass sie sich im Endeffekt einmal hinsetzt. Dazu stehe ich jetzt gerade auf, um eine andere Position zu bekommen. Holen mir ihre Aufmerksamkeit, weil die kleine Maus mir gerade abdüst. Aufmerksamkeit bekomme ich, wenn der Hund mich anschaut. Wenn ich die nicht bekomme, dann kann ich die Mimi an der Seite mit meiner Hand einfach nur mal kurz berühren. So, dass sie weiß, okay, es möchte jemand was von ihr. Ja, weil woher soll sie das denn auch wissen?
Stefanie, du gehst jetzt an die Mimi ganz nah ran. Die Mimi hat jetzt kaum noch Platz.
Richtig, ich nehme jetzt praktisch meinen Platz, weil sie springt mich gerade an.
Macht sie Männchen?
Genau, sie macht Männchen. Also das heißt, es ist ein aufmerksam forderndes Verhalten, was sie gerade macht. Ja, und wenn ich das nicht wünsche, ja, es gibt ja manche Menschen, die möchten angesprungen werden. Es gibt allerdings welche, die möchten nicht angesprochen werden. Das ist auch kein Pöbeln, sondern wirklich nur ein aufmerksam forderndes Verhalten. Dann gehe ich im Endeffekt nur einen Schritt vor, einen leichten und stupse sie im Endeffekt weg, um mir einfach mein Territorium wieder zurückzunehmen, ja. Weil das gehört ihr nicht, das gehört mir. Und wenn sie das gemacht hat, wird sie dafür gleich belohnt, wenn sie dann praktisch einen Schritt zurückgegangen ist. Weil wir belohnen im Endeffekt die Sache, die wir sehen möchten. Wir bestrafen auch nicht, sondern wir arbeiten wirklich nur mit positiver Bestärkung. Also alles, was ich möchte, dass der Hund macht, wird belohnt. Ich sage kein Nein, ich sage kein Aus, sondern im Endeffekt arbeite ich mit dem Hund und für den Hund.
Mimi hat eine Menge zu lernen. Sie soll ihre Angst vor Bällen überwinden, keine fremden Kinder anknurren und nicht unentwegt am Tisch nach Fressen betteln.
Weil ihr müsst lernen, die Kontrolle über den Hund zu übernehmen. Weil die hat eigentlich komplett Stress, weil die euren Job macht.
Beatrice und ihre Familie müssen also lernen, zu übernehmen.
Wenn es klingelt und die Mimi rennt zur Tür und bellt, was soll ich denn da machen?
In Form von ich übernehme, übernehmen tue ich folgendermaßen. Ich gehe neben die Mimi und lege ihr meine Hand auf die Schulter. Mehr mache ich nicht. Das weiß aber die Mimi dann. Hey, okay, mein Herrchen, mein Frauchen hat übernommen. Die macht jetzt den Job, den wo ich jetzt eigentlich machen hätte sollen. Weil wenn die bellt, macht die nichts anderes. Die macht nur ihren Job. Die warnt euch vor und sagt, hey, hier ist irgendwas nicht in Ordnung. Der gehört nicht zu unserer Familie, der gehört nicht zu unserer Meute.
Wir haben jetzt eine Menge zu üben. Wir müssen jetzt sagen, dass wir die Chefs sind und die Mimi darf jetzt einige Wochen nicht frei herumrennen. Sie muss lernen, dass wir der Chef sind. Wie lange müssen wir trainieren?
Also normalerweise, wenn man hart trainiert, mit einem Therapeuten zusammen, dauert es wirklich so 1 bis 2 Wochen. Sie macht nichts falsch. Ihr habt nur nicht übernommen. Im Endeffekt müsst ihr euch ändern. Also es liegt eigentlich nicht am Hund, wie lange es dauert, sondern eher am Menschen, wie lange es dauert. Wenn der Mensch sich so relativ schnell an die neuen Gegebenheiten gewöhnt, dann geht das natürlich ratzfatz.
Tja, auch Hundeschule ist Arbeit für den Hund, aber vor allem für seine Besitzer. Christina Dumas war mit Mimi und Beatrice in der Problemhundeschule. Und ich finde ja, Hundeschulen sollten wirklich Pflicht sein. Jeder Hund, ob groß oder klein, sollte einmal die Hundeschule besuchen. Und jeder Hundebesitzer sollte dort auch lernen, Hundekacke macht man weg. Immer. Hier sind Andi und die Affenbande mit Hundekacke, der Kakadu hier auf Deutschlandradio Kultur. Das geht manchmal ganz schnell. Ein falsches Wort, ein doofer Blick und plötzlich kocht die Stimmung hoch und zwei Streithähne gehen sich an die Gurgel. Kennen wir alle. Streit gibt es schnell mal. Ob zu Hause unter Geschwistern, in der Schule, beim Fußballspiel. Und wenn er einmal da ist, so ein Streit, dann kriegt man ihn oft ganz schwer wieder weg. Da braucht man, naja, einen Unparteiischen, einen Schiedsrichter irgendwie, einen Schlichter oder eine Schlichterin. An der Homer-Grundschule in Berlin, da gibt es eine AG, in der Kinder zu Streitschlichtern ausgebildet werden. Ilka Lorenzen hat sich die AG mal angeschaut und mit Kindern gesprochen.
Also es kann zum Beispiel einen Streit geben, wo sich viele beleidigen gegeneinander. Und ja, das ist nicht gerade so schön.
Es gibt einen Streit, wenn ein Kind gemobbt wird.
Es kann auch noch einen Streit geben, wo dann die sich nur alle prügeln. Und das ist dann eine andere Art des Streites.
Es gibt einen Streit, der durch ein Missverständnis entsteht.
Missverständnisse, Beleidigungen, Mobbing bis hin zu Prügeleien. Streit ist selten schön. Aber Streit kann manchmal helfen, Konflikte auf den Tisch zu bringen und sie zu lösen. Doch dafür muss man natürlich erstmal wissen, wie man mit Streit und den damit oft einhergehenden Verletzungen und Ärgernissen umgeht. Miriam Hoheisel und Christina Spohr sind zwei Mediatorinnen, die an einer Berliner Grundschule eine ganz besondere AG anbieten, das Streitschlichterprojekt. Fünftklässler werden darin zu Konfliktlotsen ausgebildet. Warum eigentlich?
Weil wir das total schön finden, wenn Kinder in der Lage sind, ihre Streitigkeiten selber lösen zu können und dabei eigenes Sozialverhalten lernen und Konfliktfähigkeit.
Naja, also wir wollen den Kindern helfen, den Streit besser zu lösen.
Und es ist auch bei uns Streitschlichtern jetzt nicht so, dass wir am Ende von einem Streit sagen, okay, du bist schuld und du warst im Unrecht, sondern halt wir helfen ihnen nur sozusagen den Streit wieder zu klären. Also bei uns ist niemand schuld.
Ja, und wir helfen halt auch, damit sie nicht mehr zu den Lehrern gehen müssen, sondern dass sie es alleine halt mit Schülern klären können, von Schüler zu Schüler.
Ja, und halt in der Schule läuft das halt so ab, wir tragen gelbe Westen, wo dann Konfliktlotsen draufstehen und wir gucken halt, ob sich Kinder streiten, dann fragen wir die, ob wir denen helfen können. Ja, und wenn sie dann ja sagen, dann haben wir einen Streitschlichterraum und da klären wir das.
Wenn wir jetzt mal Fälle haben in den Schulen, wo sehr viele Kinder dabei sind, kommen Miriam und Christina auch und helfen uns, denen zu schlichten, den Streit.
Also es ist jetzt aber auch nicht so, wenn sich auf dem Hof irgendwie zwei streiten und sich so richtig prügeln, dass wir dann einfach sofort so dazwischen gehen und dann so, stopp, jetzt hört mal auf und die irgendwie voneinander abhalten. Wir gehen da erstmal hin und fragen, ist es jetzt irgendwie nur ein Spiel oder ist es jetzt wirklich ernst? Und dann ist ja der Streit schon mal unterbrochen und dann können wir sie halt alles andere fragen.
Und es geht halt auch darum, dass die beiden Streitenden halt von dem anderen wissen, wie seine Sichtweise ist, wie er den Streit gesehen hat. Vielleicht war es ja bei dem ganz anders.
Die Streitschlichter beruhigen also erst einmal die aufgebrausten Gemüter. Und in einem ruhigen Gespräch können dann beide Seiten ihre Sicht auf den Streit erklären und am Ende hoffentlich selbst ganz klären.
Ja, und wir finden halt auch keine Lösung, sondern wir wollen die Kinder selbst auf den Weg bringen, Lösungen zu finden.
Also manchmal können sie dann auch selber die Lösungsvorschläge machen. Und wenn nicht, dann erzählen wir doch mal, was passiert ist. Und wenn das nicht funktioniert, dann müssen wir denen schon helfen mit den Lösungsvorschlägen.
15 Wochen lang lernen die Streitschlichter in ihrer AG sehr viel über solche Lösungsvorschläge, über Streit und über Gefühle. Danach arbeiten sie schon selbstständig auf dem Schulhof. An ganz vielen Schulen in Deutschland funktioniert das wunderbar. Wäre das nicht an jeder Schule möglich?
Also ich finde auch, dass das an anderen Schulen auch gemacht werden soll, weil es gibt ja eigentlich überall Streit, an jeder Schule eigentlich. Ich finde das gut, weil dann die Kinder an den Schulen und nicht immer von einem Lehrer der Streit geschlichtet wird, weil Lehrer haben ja auch manchmal Vorurteile. Also sehr oft sogar, weil ich glaube, ein Lehrer würde jetzt schon mehr für ein Kind sein, das besser in der Schule ist, als für ein Kind, das so ein Schläger jetzt ist, sag ich mal. Und dann haben die Kinder halt, Vertrauenspersonen an jeder Schule, die keine Vorurteile haben.
Also ich würde es halt auch besser finden, weil auf jeder Schule werden halt auch Kinder gemobbt und dann wird das halt ein bisschen besser auch. Und ich glaube, dann ändert sich auch viel.
Da steppt das Pferd bei der Mucketierbande beim Song Pferd in der Stadt. Sieht man ja eigentlich selten, oder? Pferde in der Stadt. Bei Karnevalsumzügen vielleicht mal. Dann gibt es noch Polizeipferde bei Fußballspielen oder Demonstrationen. Oder, auf der Rennbahn. Da gibt es immer Pferde. Pferderennbahnen gibt es ja in einigen Städten und sie sind etwas ganz Besonderes. Sie sind so eine eigene Welt, eine Welt für sich. Es gibt da einmal die Rennen. Pferde galoppieren um die Wette, angetrieben von den Jockeys, die auf ihnen drauf sitzen, von den Reitern auf dem Rücken. Aber da ist noch mehr. Denn zu den Pferden kommen noch die Pferdewetten, jede Menge Buden mit Würstchen und weitere Attraktionen und ganz viele Menschen mit komischen Hüten. Ja, die Dame von Welt zieht noch immer einen besonderen Hut an, wenn sie zum Rennen geht. Jana Bach nimmt uns jetzt mal mit auf die Galopprennbahn von Berlin.
Hunderte von Menschen strömen durch die Häuschen am Eingang. Alle sind aufgeregt. Heute ist Renntag auf der Berliner Galopprennbahn Hoppegarten. Hier treten Pferde und ihre Reiter in Läufen bis zu 2000 Meter gegeneinander an. Pferderennen werden groß gefeiert. Die Kinder hier finden es super.
Weil hier Pferde rumrennen und ich bin ein Pferdefan.
Ich war hier noch nie und es ist sehr schön, weil hier sehr viel ist, was man machen kann und weil hier auch eine schöne Aussicht ist.
Auf dem 430 Hektar großen Gelände gibt es noch mehr zu entdecken. Zum Beispiel eine überdachte Tribüne, eine Pferdekoppel.
Ställe, Stände,
eine Hüpfburg. So.
Es gibt auch Spielplätze für Kinder und dann kann man noch losen, welches Pferd gewinnen soll.
Und hier kann man wetten auch.
Ich wette jetzt für die Nummer 4 für das Pferd,
weil das schön aussieht und wir haben gesehen, dass es sehr viele Muskeln hat in den Beinen.
Ja, die tragen Nummern, weil wenn es keine Nummer hätte, könnte es ja auch verwechselt werden.
Wer den Wetten stand, da muss man ankreuzen und wenn man die richtige Zahl hat, dann kriegt man einen Preis.
Wetten ist ein Glücksspiel ab 18 Jahren, weil viel Geld gewonnen oder verloren werden kann. Dürfen Kinder gar nicht wetten?
Doch, bei den Kinderwetten da.
Hast du was gewonnen?
Nein, leider nicht. Ich habe nichts gewonnen.
Nicht so schlimm. Allein die Pferde anzuschauen ist toll.
Weil die so hübsch aussehen.
Tatsächlich laufen bei den Pferderennen die schnellsten, schönsten und teuersten Pferde. Adlige und Könige erfreuen sich seit jeher an diesem Sport, der als einer der ältesten der Menschheit gilt. Stuten und Hengste, die als Gewinner aus den Läufen hervorgehen, in der Zucht einzusetzen, ist ebenfalls Jahrhunderte alt. Sie bringen erstklassigen Rennnachwuchs zur Welt. Herr Peter Scheidt ist Chefredakteur der Fachzeitschrift Sportwelt und kennt sich bestens aus mit Vollblutpferden.
Sie sind dafür geboren, um relativ früh schon mit 2-3 Jahren Rennen bestreiten zu können.
Achtung! Im Hoppegarten kommt man ganz nah an die Pferde heran, etwa an der Rennbahn. Gerade galoppiert eine Gruppe mit einem Affenzahn auf das Ziel zu. Auch Vincent hat mitgefiebert.
Das erste Pferderennen ist gerade beendet worden und 9 hat gewonnen. Und man sieht, dass sich manche freuen, manche nicht freuen.
Und freust du dich?
Ich freue mich für meine Schwester, weil sie hat gewettet, dass 9 gewinnt.
Für einen Sieg müssen ebenso die Jockeys etwas leisten. Nochmal Herr Peter Scheidt.
Erste Grundvoraussetzung ist, dass sie nicht größer als maximal 1,55 sein sollten und bis zum Ende ihrer Tage nicht mehr als vielleicht maximal 60 Kilo.
Die Outfits der Jockeys sind allerdings auch ziemlich spannend, oder?
Ja, ja.
Ja, wie cool. Sehen die aus?
Komisch. Komisch.
Warum?
Die haben so komische Hosen.
Ja. Manche sind so bunt.
Auch viele Besucher tragen Auffälliges. Häufig sieht man
Hüte und Haarreifen.
Obwohl es bei deutschen Pferderennen keine Huttragepflicht gibt, wie etwa bei dem englischen Pferderennen Ascot. Das hat sich ein Adliger, George Beau Brummel, um 1800 ausgedacht. Den hielten viele für verrückt. Auch ein Hutmacher ist im Hoppegarten vor Ort. Er findet, jeder sollte einen aufsetzen.
Tradition, das strahlt nur Eleganz aus. Schöne, große, elegante Hüte aufsetzen.
Wer mag, kann sich rausputzen. Oder eben nicht. Den Pferden wird es wohl Schnuppe sein.
Jana Bach war mit uns beim Pferderennen auf der Rennbahn Hoppegarten bei Berlin. Und das war's auch für heute beim Kakadu. Mehr Infos zu den Themen der Sendung gibt es wie immer auf kakadu.de. Wenn ihr dem Kakadu schreiben wollt, kakadu@deutschlandradio.de ist die Mailadresse. Morgen stellen wir die Filme Störche, Abenteuer im Anflug und Kubo, der tapfere Samurai vor und eine Menge Einschlafbücher. Jetzt aber erstmal bitte wach bleiben. Die Tonart übernimmt nämlich hier das Musikmagazin am Nachmittag mit Oliver Schwesig. Euch einen schönen Tag und zum Schluss gibt es noch etwas passend zum Wetter. Hier ist Toni Geiling mit dem Herbstlied.